Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir wollen darüber sprechen, wie wir uns ein achtsames Leben gestalten können mit lauter kleinen Entscheidungen im Alltag. Also es muss nicht ein riesiges Retreat sein oder so. Es sind ganz kleine Dinge. Was mache ich als erstes nach dem Aufstehen? Was mache ich vielleicht als letztes vor dem Schlafengehen? Was denke ich? Wie denke ich über meine Gedanken? All diese Dinge beschäftigen uns hier bei Achtsam. Wie schön, dass ihr auch dabei seid. Wer sind wir? Wir ist einmal Dr. Mai Hyung Nguyen. Sie ist Therapeutin, Psychologin, Dozentin, Autorin und Achtsamkeitspraktizierende. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin Diane Hielscher. Ich bin Autorin, Keynote-Speakerin, Workshop-Leiterin, Gründerin und Moderatorin hier und auch Achtsamkeitspraktizierende natürlich. Und ihr schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt ihr uns und sagt, hey, mach doch mal was zu diesem Thema oder zu jenem Thema und dann freuen wir uns. Manchmal klappt's, manchmal nicht, weil Mayung recherchiert dann natürlich, wie ist die Studienlage, ne, als Wissenschaftlerin, ist sie da auch sehr streng und wenn es nur eine popelige kleine Studie gibt, dann zum Beispiel nimmt sie es nicht. Aber das heutige Thema, das uns Elsa vorgeschlagen hat, vielen, vielen Dank Elsa für deine Mail, Herz-Emoji, ist Reizdarm und das hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, ne?
Ja, also da werdet ihr sehen, es gibt viele Übungen, die man machen kann, was auch wirklich wichtig ist in der Behandlung von Reizdarmsyndrom. Und das ist ein absolutes Thema, was in Achtsam auf jeden Fall seinen Platz haben sollte.
Weil vielleicht denkt man, was hat denn jetzt ein Reizdarm plötzlich mit Meditation oder Achtsamkeit zu tun? Und dem wollen wir heute nachgehen, weil die Antwort ist recht viel. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen, weil das ist ja auch wichtig, was denn überhaupt ein Reizdarmsyndrom ist. Denn vielleicht denke ich, geht mich nichts an, habe ich nicht, interessiert mich nicht. Aber vielleicht kenne ich erstmal Leute, die das haben und vielleicht habe ich es ja doch oder sowas in der Art. Ne? Deswegen erklär doch erstmal ganz kurz, worüber sprechen wir hier eigentlich?
Also so ein Reizdarmsyndrom, das ist eine funktionelle Störung des Darms mit wiederkehrenden Beschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder auch Verstopfung. Und es gibt viele Symptome, volle Gefühl, Aufstoßen, körperliche Beschwerden wie auch Kopfschmerzen, die damit einhergehen können oder Schmerzen auch an anderen Bereichen des Körpers. Auch psychische Beschwerden können damit einhergehen, Erschöpfung, depressive Verstimmung. Und dieses Wort Syndrom, das zeigt uns ja eigentlich schon, dass es nicht so ein typisches Symptommuster gibt, sondern dass es ganz verschiedene Symptome gibt. Wirklich ein Blumenstrauß an unterschiedlichen Symptomen. Aber es gibt, man nennt das die ROM-Kriterien. Das ist ein international anerkannte Kriterien bezüglich des Reizdarmsyndroms, die das nochmal so ein bisschen einengen, weil es teilweise so viele gab, dass man sich gesagt hat, man muss sich ja auf irgendwas einigen, um diese Diagnose stellen zu können. Also da steht drin, Bauchschmerzen, die in den letzten 3 Monaten an mindestens einen Tag in der Woche aufgetreten sind und die sowohl vom Arzt als auch von den Betroffenen wirklich auch auf den Bauch bezogen werden. Nicht, weil man irgendwas anderes hatte und Bauchschmerzen hatte, sondern das kommt vom Bauch aus. Und es ist auch so, dass es Stuhlgangsveränderungen gibt dabei, die auftreten können. Und bei einigen ist es so, sobald Stuhlentleerung stattfand, dass diese Bauchbeschwerden auch besser werden. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist, die Wissenschaft geht heutzutage davon aus, dass Reizdarm eine organische Erkrankung ist. Also sie geht von den Organen aus, weil früher war die Meinung, dass es ausschließlich etwas Psychisches oder Psychosomatisches ist, wenn Menschen darunter leiden. Und ich finde das manchmal auch wirklich sehr entlastend, weil wenn das halt was Organisches ist und alle kommen direkt so, ja, du musst jetzt hier irgendwie dich noch mehr entspannen. Das ist schon ein wichtiger Faktor, über den wir auch sprechen werden, aber es ist halt wirklich auch organisch. Und ich finde, es ist so invalidierend, wenn Menschen das halt haben und die ganze Zeit kriegen sie als erste Antwort, ja, du musst halt was an deinem Stress machen. Man guckt halt nicht, was kann man körperlich machen. Das geht irgendwie so auch nicht. Also es ist eine organische Erkrankung. Das ist der neueste Stand.
Okay, und es geht einher miteinander. Und deswegen gucken wir mal, was man da machen kann mit diesem Wissen auch. Wie häufig tritt es denn überhaupt auf?
Schon relativ häufig. Also in Deutschland sind 15% der Bevölkerung betroffen. Nicht alle suchen dann direkt einen Arzt auf. Also dann ist da auch eine Dunkelziffer an Diagnosen, denke ich mal. Viele versuchen es einfach so. Und es gibt verschiedene Formen des Reizdarmsyndroms. Also der Typ D, Durchfalltyp, dann gibt es einen Verstopfungstyp oder einen gemischten Typ und Blähbauch und Bauchschmerzen treten bei allen Subtypen auf. Und man kann so sagen, Frauen und Männer sind vom Reizdarmsyndrom gleichermaßen betroffen. Auch in allen Altersgruppen tritt das auf. Aber es gibt so einen Gipfel, der beobachtet wird zwischen dem 15. und dem 30. Lebensjahr.
Und jetzt kommen wir zu den Ursachen, weil, wie immer, wir wissen, alles ist komplex. Gibt es nicht nur eine Ursache? Wenn es so einfach wäre, hätte ja keiner das. Und deswegen gibt es verschiedene Ursachen, ne?
Genau, es gibt als Hauptursache einmal diese Darm-Hirn-Achse, also diese Nervenverbindung über das Gehirn und den Darm, wie die miteinander kommunizieren. Wir können die einzelnen Ursachen dann nochmal durchgehen. Ich sage es erstmal allgemein. Dann gibt es so eine viszerale Hypersensitivität, also dass der Darm sehr sensibel ist für ja Bewegungen und Schmerzen und so. Und natürlich gehören psychische Faktoren auch dazu. Es kann auch sein, dass die Darmmotorik gestört ist, eine veränderte Darmflora oder auch Ernährung. Und ja, also genetische Ursachen gibt es auch, weil wir wissen ja, es ist organisch, das ist wirklich in den Nervenzellen quasi, dass da quasi falsch programmiert ist oder so. Das können alles Dinge sein. Auch so eine starke Magen-Darm-Infektion kann auch ein Auslöser sein. Das sind so die allgemeinen Faktoren. Und ich muss noch mal vorab sagen, als ich das recherchiert habe, mal wieder, da habe ich wieder gedacht, wie krass ist eigentlich unser Körper. Der macht so viele Dinge einfach. Und wenn es halt gut läuft, dann denken wir gar nicht darüber nach, was alles irgendwie schief gehen kann. Aber wenn es halt dann eine Erkrankung ist, dann sehen wir erst, wow, der macht einfach so viel. Und ich habe eine richtige Dankbarkeit für meinen Darm wieder gehabt.
Ja, total. Das ist so cool. Dann würde ich da gerne noch, was du gesagt hast, noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ist ja jetzt alles ganz spannend. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das eben alles so interessant ist, da eben auch genauer hinzugucken, was zum Beispiel die Darm-Hirn-Achse überhaupt bedeutet. Weil das ist ja auch total interessant zu wissen, dass unser Hirn, unser Darm permanent miteinander kommunizieren. Was heißt denn das?
Ja, und das ist so ein Wissen, das hat man früher gar nicht so gewusst, dass die irgendwie miteinander kommunizieren. Aber unser Darm, der verfügt über 100 Millionen Nervenzellen, die wirklich auch direkt irgendwie so zum Gehirn Signale senden. Nervenzellen, die sind in der Darmwand, können direkt halt diese Signale senden. Und ja, unser Gehirn will halt wissen, wie viel wurde eigentlich an Nahrung aufgenommen. Und umgekehrt will unser Darm halt wissen, was soll ich jetzt mit dieser Nahrung tun? Ne? Also ist das irgendwie giftig? Muss das schnell weg oder so? Oder ist das gut? Dann lasse ich mir Zeit irgendwie für die Verdauung. Und das findet alles unterbewusst statt. Ohne dass wir irgendwas machen müssen, weiß unser Gehirn und unser Darm, die kommunizieren miteinander. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass unsere Emotionen auch durch unseren Darm beeinflusst werden. Das Mikrobiom beispielsweise. Also diese Verbindung ist halt super, super wichtig. Aber da, wo halt viel kommuniziert wird, wo viel auch funktioniert, kann es natürlich auch zu einer falschen Informationsverarbeitung kommen. Und das, denkt man, ist halt beim Reizdarmsyndrom der Fall, dass da falsche Signale abgesendet werden.
Genau, ich wollte auch gerade nochmal sagen, wir haben schon mal eine Folge zum Thema Mikrobiom gemacht. Guckt gerne da nochmal auf deutschland.nova nach, einfach im Archiv. Wenn ihr jetzt sagt, oh, da will ich mehr zu wissen, da geht es auch nochmal darum, wie wir quasi durch unsere Ernährung unser Mikrobiom pflegen können. Ne? So wie wir eine Pflanze pflegen zum Beispiel mit Nährstoffen und Wasser und Licht und so weiter, können wir auch unseren Darm pflegen, unser Mikrobiom. Da haben wir ausführlich nochmal auch darüber gesprochen, weil auch da die Achtsamkeit hilft auf jeden Fall für unseren Darm. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal was zur viszeralen Hypersensitivität sagen und zur gestörten Darmmotorik.
Ja, also das ist diese viszerale Hypersensitivität beschreibt, dass da eine erhöhte Schmerzempfindung vorliegt. Also als Beispiel, wenn man ja Darmgas hat, das verursacht natürlich keine Schmerzen normalerweise. Und nach einer Infektion beispielsweise, da ist der Darm empfindlicher, auch für Darmgas. Und das führt dann zu Schmerzen und Krämpfen. Normalerweise ist es so, wenn wir einen Infekt hatten, dann kehren wir wieder in den Normalzustand zurück und dann spürt man keine Schmerzen. Aber bei dieser Hypersensitivität ist es so, dass durch diese falsche Verknüpfung mit der Darm-Hirn-Achse eine falsche Interpretation stattfindet. Also da ist Darmgas, obwohl das ganz ungefährlich ist und so. Und das wird halt als Schmerzen interpretiert. Und das ist zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, wo man auch mit Entspannungsprogrammen und so helfen kann. Da sagen wir auch später was dazu. Also das ist das eine. Der Darm ist hypersensitiv, nimmt ganz viel wahr. Und diese gestörte Darmmotorik, da habe ich auch ein neues Wort gelernt, nämlich diese Motorik und Muskelfunktion des Darms, der halt für den Weitertransport und die Durchmischung des Stuhls sorgt, wird Motilität, als Motilität bezeichnet. Und das kann auch gestört sein. Also wenn das zu aktiv ist, dann führt es zu Durchfall. Wenn der Stuhl ist dann zu weich. Und wenn es zu langsam ist, diese Motilität, dann führt es zu Verstopfung. Ne? Und diese Bewegungen, ne, das ist halt irre. Ich habe mir das richtig vorgestellt. Der Darm, der arbeitet so. Ne? Und wenn das halt nicht funktioniert, das kann sein, Nebenwirkung von Medikamenten, Medikamenten auch, Antibiotikum oder irgendwie sowas, kann alles ein Grund sein, warum diese Darmmotorik gestört ist. Und Darmflora hast du ja schon gesagt, das kann natürlich auch gestört sein.
Wollte ich gerade sagen, und das auch oft durch Antibiotika, ne? Kann
ja, die ja, das auch. Ja. Auf jeden Fall. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die meisten Ärzte das so ein bisschen auf dem Schirm haben und einem dann auch noch irgendwie sowas mitgeben, irgendwie so für den Darm dann, wenn man Antibiotikum, Probiotika beispielsweise oder halt Hinweise, aber eine gesunde Darmflora ist total wichtig und ist halt auch wichtig, dass Vitamine hergestellt werden können, dass die Verdauung halt einfach funktioniert. Mhm. Ne?
Und dann ist natürlich unsere Ernährung auch ganz wichtig, was mit unserem Darm los ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir viel Fastfood essen, haben wir auch ein anderes Mikrobiom, als wenn wir sehr viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und so weiter essen. Ne? Mhm. Und da gibt's eben auch diesen starken Zusammenhang, logischerweise.
Der ist total wichtig einfach, ne? Also wenn wir zu wenig Ballaststoffe essen, also das sind unverdauliche Kohlenhydrate, die sind sehr, sehr wichtig einfach auch. Futter für unsere Darmfreunde, könnte man fast sagen. Ja, und was sich da wirklich bewährt hat, ist, dass man da auch echt auf die Diät guckt irgendwie. Und da gibt es so allgemeine Tipps dann. Wenn jemand wirklich Reizdarm hat, genug Wasser trinken. 1,5 bis 2 Liter am Tag sollte man ja sowieso, auf koffeinhaltige Getränke sich beschränken, maximal nur 3 Tassen am Tag, keine Kohlensäure, kein Alkohol, Hafer, geschrotete Leinsamen und so, nicht zu scharf, nicht so viel Fett, wenig Fleisch, auch Flohsamenschalen kann man zu sich nehmen. Und wenn all das aber nicht funktioniert, dann gibt es tatsächlich eine eigens für Reizdarm entwickelte Diät. FODMAP-Diät heißt die, also FODMAP-Diät.
Also nicht Food mit 2 O, wie man eigentlich Food schreiben würde.
Oder wie würde man das? Ich glaube, man spricht das FODMAP.
Ja, bestimmt, weil es ergibt ja Sinn. Genau. Ne? Aber es ist genau, wirklich nicht so wie Food geschrieben.
Genau, richtig, mit einem O nur. Und da ist die Studienlage wirklich richtig gut. Die zeigt, Menschen, die diese Diät dann machen, dass 80% der Menschen wirklich eine deutliche Beschwerdereduktion verspüren im Vergleich zu 30-40% der Reduktion von Symptomen, wenn sie Medikamente gegen Reizdarm nehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr noch nie was davon gehört habt, kann ich euch das sehr ans Herz legen und möchte auch gerne nochmal beschreiben, was das genau ist. Also dieses FODMAP, ja.
Wollte ich gerade sagen, wofür das steht.
Wofür steht das? Es gibt halt bestimmte gasproduzierende Bakterien, ja, und FODMAPs, das sind schnell vergärbare Kohlenhydrate. Und F steht für fermentierbare, also von der Darmflora rasch abbaubare, O für Oligosaccharide, D für Disaccharide und M für Monosaccharide und P für Polyole. Und das wollen wir alles nicht. Also wir wollen quasi in dieser Diät diese ganzen FODMAP, die wollen wir reduzieren.
Okay, wir wollen die nicht explizit essen.
Nein, nein, wir wollen die nicht nehmen. Wir wollen die gar nicht. Wir wollen ganz, ganz wenig davon. Und vielleicht können wir das mal durchgehen. Diese O's, ne, Oligosaccharide, viel davon findet man in Gerste, Roggen, Weizen, auch Knoblauch, Lauch, Linsen und Zwiebeln. Ich habe das auch nochmal gelesen, viele Menschen, die Reizdarm haben, Zwiebeln und Knoblauch geht gar nicht. Die reagieren dann direkt darauf schon. D, die Disaccharide, das ist halt so Laktose, ne? Kondensmilch, Molke, Joghurt, Milch, Sahne, Monosaccharide, Äpfel, Birnen, Honig, Kirschen, Maissirup, Spargel und Polyole, auch in Aprikose, auch in Äpfeln, Birnen, Pfirsiche und Kirschen. Und man muss sagen, eigentlich sind diese FODMAPs, die sind nicht giftig oder irgendwie sowas, die sind auch nicht gefährlich, aber bei Reizdarm kann es halt Beschwerden auslösen. Also ist ja nicht, ein Apfel ist ja nicht irgendwie giftig oder so, aber Menschen, die sind da halt einfach sehr empfindlich drauf, wenn sie Reizdarm haben.
Und wie kann man jetzt mit dieser FODMAP arbeiten? Also was mache ich jetzt? Weil da steht ja schon viel drauf. Wenn ich das jetzt alles von heute auf morgen einfach weglasse, habe ich ja ein Problem. Ne? Da muss ich ja echt lange überlegen, was ich dann noch so essen kann.
Ja, es gibt halt wirklich so Diäten, wo man wirklich so Listen bekommt und das läuft in verschiedenen Phasen ab, in 3 Phasen. In der Eliminationsphase, die geht so 2-6 Wochen, da muss man wirklich, wirklich streng sein und alle diese FODMAP-reichen Lebensmittel sollen dann wirklich auch gemieden werden. Und da merkt man auch schon, wenn man das wirklich hat, dann gehen die Beschwerden direkt dann auch schon runter. Ne? Mhm. Also man macht das so 2-6 Wochen und dann folgt so eine Wiedereinführungsphase, Reexposition, in der man dann schrittweise einzelne FODMAP-Gruppen wieder testet und guckt, ob man wirklich so eine Unverträglichkeit hat. Und da gibt es wirklich so einen Plan, zum Beispiel in der Woche 1, da probiert man mal ein Viertel Tasse Milch oder so, in Woche 2 Fructose, ein bisschen Honig, in Woche 3 und dann nimmt man so Stück für Stück ein bisschen was dazu, aber halt isoliert, damit man auch gucken kann, wie bei Allergien im Grunde genommen, ne, habe ich wirklich eine Unverträglichkeit. Und dann schließlich, weil man würde sich ja nicht so extrem irgendwie und so dolle verzichten sein Leben lang, aber in der Langzeiternährung würde man dann halt personalisieren. Also gucken, ist es bei mir zum Beispiel wirklich nur die Zwiebeln oder der Knoblauch, dann verzichte ich da irgendwie drauf, aber dann kann ich vielleicht Äpfel essen oder sowas. Und Ziel ist es, diese Gasbildung und die Beschwerden durch diese bakterielle Fermentierung im Darm zu reduzieren. Und man will natürlich auch keinen Nährstoffmangel oder sowas riskieren, ne?
Ja. Aber das ist auf jeden Fall was, was man achtsam beobachten kann, ne? Was esse ich? Wie viel esse ich? Und sehr gut, also, dass du da noch die Foodmap quasi mit reingebracht hast, weil das sind ja dann auch so Regeln, an die man sich halten kann, gerade wenn man vielleicht neu sich damit beschäftigt, ne? So einsteigermäßig und sagt, okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dafür ist ja jetzt diese Folge auch quasi so ein bisschen da, ne? Wir können, wie gesagt, nicht alles abschließend hier regeln und klären, um Gottes Willen. Aber es geht wirklich nur darum, eben achtsam einen kleinen Blick in alle möglichen Ecken zu werfen und zu sagen, hier, guck mal, das gibt's. Und dann natürlich auch die Achtsamkeit mit ins Spiel zu bringen.
Ja, weil wir wissen beim Reizdarmsyndrom, das ist ja diese sehr starke Wahrnehmung auf den Darm und diese Empfindlichkeit und normale Reize werden auch schon als schmerzhaft empfunden und bei der Achtsamkeit, da wollen wir ja trainieren, dass wir zwar hingucken auf den Schmerz, aber ihn erstmal beobachten und nicht direkt, oh, da ist ein Reiz, dann springen wir direkt in die Reaktion rein und durch Meditationen, Achtsamkeitsübungen oder wenn man das als Programm macht, das MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, da gab es einfach wirklich gute Studienergebnisse, gerade für Menschen mit Reizdarmsyndrom. Und Ziel ist es halt, Dinge wahrzunehmen, wie sie halt wirklich sind, statt irgendwie diese persönlich verzerrte Sicht direkt da reinzubringen. Und ich habe auch Buchtipps natürlich für uns hier. Ich habe mich auch eingelesen, das wusste ich so natürlich alles nicht. Das Reizdarmprogramm Beschwerdefrei mit ganzheitlicher Therapie ist ein Buch, was ich gerne empfehlen will, von Martin Stohr. Und dann ein anderes fand ich auch spannend. Frauen haben Andersdarm. Die besten Strategien für Mikrobiom und Hormonbalance bei Reizdarm, PCOs und Endometriose, beide im GU-Verlag erschienen. Und da erwähnen die auch Achtsamkeit natürlich. Das ist so wichtig mit der Achtsamkeit und der Meditation. Und in einem Buch, da war so eine Übung drin, um so ein bisschen die subjektive Wahrnehmung zu testen. Mhm. Also da ist so ein Text, ja. Und dann sagen sie, man soll Satz für Satz lesen, aber immer ein Stück Papier auf den nächsten Satz, ja. Und ich kann ja mal anfangen zu lesen und ihr guckt mal, was mit eurer subjektive Wahrnehmung, was die schon macht, welche Assoziationen ihr habt, ne? Und man soll dann überlegen nach jedem Satz, was du halt über Michaela denkst. Und es geht nämlich gleich um Michaela. Und was als nächstes geschehen wird. Ich lese mal, ja. Michaela ist auf dem Weg zur Berufsschule. Kannst schon mal überlegen, was denkst du, okay? Was macht die jetzt, ne? Nächster Satz. Sie ist sehr besorgt wegen der Deutschstunde. Sie weiß nicht, wie sie die Schüler beruhigen kann. Weiß nicht, ob du schon so ein paar Assoziationen hast, so, ne? Okay. Und der letzte Satz ist dann, das ist aber auch nicht schlimm, denn schließlich ist das auch keine Aufgabe für sie. Die ist Sekretärin an der Schule.
Und damit wurde jetzt quasi geschult, dass mein Gehirn immer Zukunft herstellt, ne? Also,
ja.
Wie sagt man, wir stellen Zukunft her. Also ich dachte natürlich, Michaela ist eine Schülerin an der Berufsschule als erstes, ne? Dann dachte ich, sie ist Lehrerin. Und dann habe ich erst gelernt, dass sie es nicht ist, weil unser Gehirn immer irgendwas annimmt. Ne? Ging es darum quasi?
Genau, richtig. Ja, und wir haben unsere eigene Wahrnehmung, wir haben unsere eigenen Kategorien und die gehen ja so schnell, ohne irgendwie Kontext. Und in der Achtsamkeit schulen wir uns ja daran, wir nehmen es so, wie es ist. Also das ist, was es ist. Also wir wissen, okay, die Michaela, die ist auf dem Weg zur Berufsschule, Punkt. Ja, und dann gehen wir nicht weiter in die Zukunft oder knüpfen das irgendwie mit unseren Vorinformationen aus der Vergangenheit, sondern wir versuchen, den Moment so wahrzunehmen, wie er ist. Und das kann man ja gut auch auf Schmerzen übertragen. Vielleicht fängt es an zu grummeln, aber das heißt ja noch nicht, dass es total losgehen wird, ne? Aber wenn dann direkt der Gedanke kommt, oh Gott, das grummelt schon in meinem Bauch und jetzt wird es genauso schlimm wie die letzten Male oder sonst was, wir katastrophisieren, das ist ja das, was wir da an top drauflegen, ne?
Oh, das ist nicht einfach, ne? Gerade bei so Sachen, wo es um Schmerzen geht, ich meine, es ist sowieso schon nicht einfach, wissen wir ja. Ich meine, wir sprechen hier seit 5 Jahren über Achtsamkeit, wir machen Achtsamkeit, wir praktizieren Achtsamkeit seit vielen, vielen Jahren. Und das ist der Kern so dessen. Aber es ist halt wirklich nicht einfach. Wenn genau in diesem Beispiel, von dem du gesprochen hast, wenn der Bauch grummelt und wir wissen, beim letzten Mal wurde es richtig schlimm danach mit Krämpfen oder so. Und da dann im Jetzt zu bleiben, ne? Aber da sagst du auch, oder würdest du sagen, sind alle Achtsamkeitsübungen, über die wir hier seit Jahren sprechen, irgendwie hilfreich, ne?
Ja, alles. Und das ist ja das bei der Achtsamkeit. Manchmal wünschen sich ja Menschen irgendwie so ein Patentrezept, dass sie sagen, nur wenn du jetzt den Bodyscan machst, dann, ne? Aber alle Übungen tun gut. Was man gucken kann, ist, was passt denn gut zu euch? Habt ihr irgendwie eine Präferenz oder so? Aber sei es achtsames Atmen, ne? Kurze Meditation, 3 Minuten, 5 Minuten, der Bodyscan, wo wir durch verschiedene Körperteile gehen, eine Gehmeditation, im Liegen irgendwas halt auch, ne? Im Sitzen, ja, oder auf dem Stuhl. Alles hilft da. Und ich kenne das in der Arbeit mit chronischen SchmerzpatientInnen, ne? Die wollen mir, ich habe manchmal das Gefühl, die wollen mich wegwatscheln irgendwie, wenn ich da ankomme, so bleiben sie im Moment. Und das ist so wichtig, dass du es sagst, weil es ist total schwer, aber wenn man dann dran bleibt, dann sagen die ganz oft so, ja, aber dieser eine Moment, es war nur eine Sekunde, da konnte ich wieder hier bleiben. Und dann wurden aus einer Sekunde 10 Sekunden. Und das dehnt sich dann weiter aus. Und dann reinatmen, mit dem Schmerz irgendwie sein. Und das hört sich so nach Hokuspokus an, aber das geht. Das geht.
Gerade bei Sachen mit Magen- und Darmtrakt. Also ich kann selbst aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte nicht Reizdarm, sondern Magenkrämpfe eine Zeit lang, wo ich viel, ja, auch zwischenmenschlichen Stress hatte. Und dann konnte ich auch Magenmittel aus der Apotheke nehmen, so viel ich wollte. Es hat nicht geholfen. Es hat wirklich einfach alles nicht geholfen. Obwohl auf der Packung steht, dass es hilft. Aber was dann wirklich geholfen hat, war anders mit diesem emotionalen Stress umzugehen. Auch keinen Kontakt mehr mit bestimmten Menschen zu haben, die diesen Stress ausgelöst haben. Und seitdem ist mein Magen tippitoppi und mir geht's gut. Ich habe jetzt gerade eine Erkältung, aber das hat nichts damit zu tun. Also ich kann nur sagen, es ist eine Reise. Jede Krankheit ist ja irgendwie eine Art von Reise, die ganz individuell ist. Und es ist nicht einfach. Ne? Es ist ein Auf und ein Ab und ein Schritt vor und 2 zurück und so weiter. Und genau wie du sagst, dass dich manchmal Patienten hauen wollen, wenn man in dieser Situation ist. Und dann kommt jemand und sagt, atme da mal rein. Dann ist man auch so, ja, du bist ja ganz schlau. Ja, du weißt ja auch nicht, wie sehr das jetzt wehtut oder wie sehr mich das stresst und so weiter. Aber wir können deswegen an dieser Stelle hier von Weitem, ohne Gefahr zu laufen, gehauen zu werden von jemandem hoffentlich, einfach sagen, es hilft, es hilft, es hilft. Und zwar wie auch immer ihr das macht. Ne? Es ist euer Weg, es ist eure individuelle Herangehensweise. Wir sagen nicht, also morgens 10 Minuten Bodyscan, mittags 20 Minuten das und das, abends das und das, sondern so, wie ihr euch findet und euren Weg. Also ist es Meditation, genau wie Mayung eben gesagt hat, oder ist es vielleicht auch Hypnose? Bei dir hat Hypnose geholfen, ne?
Ja, also ich hatte keinen richtigen Reizdarm, aber ich hatte auch so eine Zeit, das war so stressig und ich hatte wirklich, also mein Bauch, da hat bei mir die Achtsamkeit tatsächlich damals nicht geholfen, ja. Und man fühlt sich ja dann so hilflos, deshalb kann ich damit so relaten, also das, ich verstehe das total. Mhm. Und dann bin ich auf diese Darmhypnose gegangen und das ist der absolute Gamechanger. Also Darmhypnose, den Reiz dauerhaft beruhigen von Martin Stohr und Björn Babs im Trias Verlag. Und ich habe das gehört, einfach so Spotify, so, ne, lief dann da so. Und das spricht halt genau diese Darm-Hirn-Achse an. Und in der Darmhypnose, da kommen wir in so einen tiefen Zustand der Trance. Wir hatten auch einmal eine Folge zur Hypnose, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, da erklären wir das alles. Man ist dann so offen für Suggestion und es hat wirklich aufgehört, weil ich habe alles probiert. Ich habe alles versucht. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Und dann mache ich diese Hypnose so 2-mal und dann wurde es besser.
2-mal, so schnell schon. Aber du hast es dann noch öfter gemacht, ne?
Nee, ich habe es dann öfters gemacht. Ja. Und ich muss zugeben, auch wenn ich manchmal jetzt nichts mit dem Darm habe, weil ich mag einfach diese Darmhypnose so sehr, mache ich die immer noch, weil die mich so entspannt, weil ich habe andere Hypnosen schon probiert und das war dann irgendwie nicht so das. Und ich mag ja auch die Stimme so sehr von der Hypnose irgendwie. Und es ist halt individuell, ja. Je nachdem, wie es einem so geht, man kann das 3-mal pro Woche machen, man kann das täglich machen. Natürlich kann man auch zu jemandem gehen, der so einen Therapeuten, der dann einen hypnotisiert, ne? Aber ich war so begeistert und ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten.
Wie lustig, sie macht immer noch Darmhypnose.
Genau.
Das ist ja wirklich sweet. Ja. Sehr schön. Also eben, aber das zeigt wieder eben genau das, was wir so sagen. probiert es einfach aus. Ne? Vielleicht sagt ihr auch, diese Stimme ist schrecklich und ich fühle da nichts oder ich gehe nicht in Resonanz und bei mir ist es was anderes. Vielleicht ist es ja auch Yoga, das ist ja auch eine Praktik, ne? Oder Qigong oder Tai Chi oder, ne? Also im Grunde auch alle Sachen, die unseren Geist beruhigen und dabei eben helfen, unseren Darm auch zu beruhigen oder Massagen mit Ölen.
Ja, also es gibt bestimmte Öle, die haben halt eine positive Wirkung. Pfefferminzöl, Lavendel, Kurkuma, Fenchel, Ingwer, Anis, Kümmel oder Koriander. Und in diesen Büchern, die ich euch empfohlen habe, da gibt es auch Anleitungen, wie man sich dann auch massieren kann. Weil man kann natürlich diese Bewegung auch unterstützen oder gerade wenn es so krampft oder so, ne? Und ja, unterschiedliche Dinge.
Ja, was ich immer so mag an unseren Folgen hier, ne? Ich habe ja so viel Spaß bei unseren Achtsam-Folgen, ist, dass wir immer so viele verschiedene Sachen zusammensammeln und da kann dann jeder und jede gucken, ah, das gefällt mir oder das finde ich blöd oder ich probiere es wenigstens mal aus, auch wenn ich vielleicht skeptisch bin. Ja? Und deswegen teilt diese Folge gerne mit jemandem, der genau dieses Problem hat und vielleicht sich da einfach nochmal inspirieren lassen möchte. Es sind verschiedenste Sachen, die wir machen können, die wir natürlich nicht machen müssen, aber wie gesagt, es ist eine Reise. Und so wie beim Reisen auch, kommt man manchmal an Orte, die einem nicht so gut gefallen, um dann die anderen Orte, die einem sehr, sehr gut gefallen, besser schätzen zu können. Du hast natürlich auch zwei Studien dabei. Da bin ich natürlich auch ganz gespannt, wie nämlich MBSR bei Reizdarm hilft.
Also das ist eine Studie von Nalibov et al. 2020, erschienen in der Neurogastroenterology und Motility. Und die haben da erstmal auch schon nochmal so zusammengefasst, vorherige Studien konnten ganz klare, gute, robuste Effekte für MBSR, für Reizdarm zeigen. Sogar auch 6 Monate nach der Intervention. In dieser Studie wollten sie nochmal gucken, ob Achtsamkeit einen positiven Effekt hat und vor allen Dingen, welche Komponente der Achtsamkeit es denn ist. Also es sind ja unterschiedliche Dinge, ja, dieses Nicht-Bewerten oder im Moment sein oder so. Und da haben sie halt geguckt, ne, was ist es denn genau? Und in dieser Studie wurden 68 Erwachsene mit Reizdarm untersucht. Die nahmen an einem MBSR-Kurs teil, wurden gemessen, Fragebögen ausgefüllt, danach und nochmal 3 Monate nach dem Kurs. Und im Ergebnis zeigte sich, dass es eine signifikante Verbesserung hinsichtlich der Schwere dieser Reizdarmsymptome gab. Auch die Lebensqualität, die steigt. Das haben wir ganz oft bei MBSR und chronischen Schmerzerkrankungen, dass Menschen halt das Gefühl haben, ja, ihre Lebensqualität ist einfach besser. Und auch so eine krankheitsbedingte Angst, dass die abgefallen ist. Und von den Facetten der Achtsamkeit, da hat sich gezeigt, insbesondere diese Fähigkeit, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren, ja, das war wohl der stärkste Prädiktor für die Symptomminderung. Und das ist genau das, was wir ja am Anfang besprochen haben, dieses, ich will nicht schon weiterdenken oder ich denke, oh, wie wird es dann irgendwie morgen, übermorgen, wenn ich noch die ganzen Aufgaben, sondern ich bleibe im gegenwärtigen Moment und nehme ihn an, wie er ist. Das ist hilfreich.
Und noch eine Studie auch zur Hypnose hast du mitgebracht.
Genau, Hypnose und Reizdarm, Schäfert et al. 2014 in der Psychosomatic Medicine. Das war tatsächlich eine Meta-Analyse, eine systematische Übersichtsarbeit. Die haben insgesamt 8 randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen, also über 464 PatientInnen. Die Behandlungsdauer dieser Hypnosesitzung war so zwischen 7 bis 12 Sitzungen über einen Zeitraum von 5 bis 12 Wochen. Und auch da hat sich gezeigt, darmgerichtete Hypnose kann als sicher eingeschätzt werden, also das ist nicht irgendwie schädlich oder so für die PatientInnen gewesen und zeigt auch eine langfristige Symptomlinderung. Und ich habe ja gehört, ich bin ja Fan.
Ja. Absolut. Und wir können auch noch ein Darm-Diary führen, ein Tagebuch nämlich. Was soll ich denn da reinschreiben?
Da kannst du reinschreiben, welche Nahrungsmittel du in welcher Menge genommen hast zu dir an dem Tag. Man kann ja auch Fotos machen, ne? Welche Getränke in welcher Menge, also Kaffee oder Süßgetränke oder so. Und welche körperlichen Schmerzen da dabei waren. Also gab es Bauchschmerzen, Blähungen, Müdigkeit oder so. Oder auch Brain Fog. Dann auch den Stuhlgang beschreiben. Ne? War es eher mit Verstopfung, Durchfall oder so. Und auch das seelische Befinden, weil das ist ja auch wieder die Achtsamkeit. Wir gucken, wir schauen, was ist da. Wir sind im Moment schreiben das auf, beobachten das dann und dann können wir ja sehen, ob es ein Muster gibt. Das ist auch wichtig.
Ja, das haben wir ja auch schon immer mal wieder gehabt. Also erstmal gibt es natürlich sowieso ganz viele verschiedene Arten von Achtsamkeitstagebüchern, Dankbarkeitstagebüchern und so weiter, aber auch Ernährungstagebüchern, ne? Oder Mood-Tracker. Wir haben ja auch über Stimmungsbarometer schon gesprochen hier und deswegen ist das immer ganz praktisch, einfach mal hinzugucken, was ist denn überhaupt da? So, dann bin ich gespannt, was hast du denn? Hast du uns eine Hypnose mitgebracht heute?
Nee, das habe ich mich nicht getraut. Okay. Ich bin ja immer so ein bisschen feige, wenn ich das nicht so selbst irgendwie so da schon mehrere. Ich habe eine Fortbildung, habe ich schon mal gemacht, aber nicht, das traue ich mich jetzt nicht. Es ist eine Meditation, wo wir den Darm entspannen können, wo wir mal reinfühlen können, ja.
Sehr schön, sehr schön. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich habt ihr ein bisschen was mitnehmen können an Inspirationen. Vielleicht war das eine oder andere dabei, was ihr noch nicht wusstet. Oder ihr habt jetzt auch die Studienlage irgendwie noch mitbekommen und gesagt, okay, alles klar, so sieht's aus. Ich probiere es jetzt aus. Wir gehen rein mit der Achtsamkeit oder so. Ich hoffe es sehr, wünsche euch deswegen natürlich sowieso immer alles Gute, aber jetzt auch in diesem Fall natürlich nochmal doppelt alles Gute auf eurer Reise zum Wohlbefinden, sage ich mal. Dann dir, Mayong, natürlich vielen, vielen Dank auch für die wunderbaren Informationen und auch die Übungen, die wir jetzt bekommen. Macht's euch gemütlich, es sei denn natürlich, ihr fahrt Auto, Fahrrad, Draisine oder Segelflugzeug, dann bitte die Übung einfach später machen. Und allen anderen, die all das nicht fahren oder fliegen, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß und Mayong und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dich und deinen Darm entspannen kannst. Ich lade dich nun ein, eine angenehme Körperhaltung zu nehmen. Du kannst diese Übung auch im Sitzen machen oder im Liegen. Und wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Nimm nun bewusst Kontakt mit deiner Atmung auf. Du kannst innerlich mitsprechen, wie du ein- und ausatmest. Wenn du magst, kannst du auch deine Hände auf die Bauchdecke legen und beobachten, wie die Bauchdecke sich hebt und leicht wieder senkt. Mit jeder Ausatmung kannst du Druck und Stress loslassen. Und mit jeder Einatmung Energie und Kraft schöpfen. Richte nun deine Aufmerksamkeit noch mehr auf deinen Bauch und beobachte, welche Geräusche du wahrnehmen kannst, kleine Bewegungen. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, wie dein Darm gerade für dich arbeitet und auch sonst mit sanften Bewegungen. Wie viele Bakterien jetzt in diesem Moment deine Nahrung verdauen und es tut dein Bauch, der Darm, ohne dass du ihm irgendwas sagen musst. Er macht das ganz von selbst. Mit jeder Einatmung kannst du deinen Bauch noch mehr entspannen. Und tief in den Bauch atmen. Erlaube mal deinem Darm auch eine Pause machen zu können, sich vollständig zu entspannen. Und sende deinem Bauch und deinem Darm deine ganze Wertschätzung und Dankbarkeit. Erlaube nun deinem ganzen Körper, sich vollständig zu entspannen. Alles loszulassen. Nimm dir noch einige Momente Zeit, auch nach dieser Übung, und bleib in dieser entspannten und friedvollen Atmosphäre. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.